Herzlich willkommen zum 562. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute mein Staatsanwaltschaftskollege Sören. Hallo Sören.
Ja, guten Tag Alex und guten Tag liebe Hörer. Ja, dann wird es heute wohl auf Spurensuche gehen. Unter
ganz
anderem.
Genau. Ja, wir wollen über die Ace Attorney Investigations Collection sprechen, die Anfang September für unter anderem für die Switch erschienen ist, muss man ja sagen. Gibt es ja, soweit ich weiß, für eigentlich alle Systeme, also PlayStation, Xbox-Konsolen, PC und halt Switch. Mhm. Sowie auch die anderen Collections. War eine überraschende Ankündigung, dass diese Collection kommt. Wir haben ja dazu auch eine Trailer-Analyse aufgenommen gehabt, wir beide.
Genau. Kann ich mich noch erinnern, das war ja damals, wo es ja erst bei der Direct war. Genau. Die hat sich ja noch ein bisschen sehr mit Details noch sehr kurz gehalten, unter anderem, dass es ja auch eine deutsche Übersetzung beispielsweise gab. Das hat ja dann Capcom ein paar Stunden später in einem eigenen Trailer, glaube ich, ja dann detaillierter ausgeführt.
Ganz genau, sie sind dann im eigenen Trailer nochmal viel mehr in die Tiefe gegangen und haben halt erklärt, was denn überhaupt dieses, ich nenne es jetzt mal Remaster, zu bieten hat.
Genau.
Ja. Genau. Man sollte vielleicht sagen, dass wir jetzt schon das zweite Ace Attorney-Spiel dieses Jahr haben. Anfang des Jahres war es, meine ich, war es im Januar? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist die Apollo Justice.
Ja, ich glaube auch, das war im Januar, glaube ich.
Ja, Januar oder Februar. Es muss irgendwo da gewesen sein. Ich glaube, es war Ende Januar. Und ja, damit haben sie jetzt eigentlich die Reihe vervollständigt auf den modernen Konsolen. Also wir haben die erste Ace Attorney-Trilogie, wir haben die zweite Ace Attorney-Trilogie, also die Apollo-Trilogie, und wir haben jetzt die Great Ace Attorney Collection und wir haben jetzt Ace Attorney Investigations Collection.
Genau.
Damit liegen außer dem Crossover mit Professor Layton alle Spiele auf neuen Konsolen vor. Und ist halt die Frage, ob wir auch noch irgendwann das Crossover bekommen, aber damit rechne ich eher nicht, weil das, glaube ich, zu speziell
ja,
ist.
Ja, denke ich auch. Ich glaube eher, da hat Level 5 da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt, denke ich mal.
Ich denke auch.
Also und da er erst, genau, da jetzt erst das neue Professor Layton da kommen wird, obwohl ich es mir natürlich auch wünschen würde, dass sie das Crossover auch noch bringen, weil das ist bisher, das konnte ich, habe ich noch nicht spielen können. Und wenn man das heute kaufen möchte, ist das auch wieder ein teurer Spaß.
Ja, besonders seitdem der 3DS
genau, eShop abgeschaltet Shop, ja. Ist, ja.
Seitdem sitzt es dran. Ich habe es zum Glück, ich könnte es jederzeit spielen auf meinem 3DS, aber ich fände es schön, wenn es noch kommen würde. Aber darum soll es heute genau. Gar nicht so sehr gehen. Wir wollen über Ace Attorney an sich sprechen. Ein bisschen schade finde ich, dass The Great Ace Attorney keine Übersetzung damals bekommen hat in der Collection. Weil das damit die einzigen beiden Spiele sind, die nicht auf Deutsch vorliegen. Bisher also nur in der englischen Übersetzung und vorliegen. Was ich ein bisschen schade finde, weil sie jetzt tatsächlich Ace Attorney Investigations Collection beiden Teilen eine mehrsprachige, ich meine, es sind 7 Sprachen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, in die sie die beiden Spiele besetzt haben. Unter anderem halt Deutsch, Englisch bieten sie da an. Und das finde ich schon sehr stark, muss ich sagen, wenn man bedenkt, dass es 2 Nintendo DS-Spiele sind, die jetzt beide schon ganz schön Zeit auf dem Buckel haben. Und dass der zweite Teil ja nie außerhalb Japans erschienen ist. Vom ersten Teil gab es ja zumindest mal diese englische Version, die bei uns erschienen ist, für den DS. Aber halt keine deutsche. Und der zweite Teil kam ja gar nicht außerhalb von Japan raus bisher. Die hatten den ja nochmal für iOS neu aufgelegt, 2017. Aber auch das nur, also Android iOS, Mobile allgemein, aber auch das nur in Japan. Das heißt, es ist jetzt das erste Mal, dass wir den zweiten Investigations-Teil außerhalb Japans überhaupt spielen können, offiziell. Und dass sie da hingegangen sind und tatsächlich gesagt haben, dass eine Übersetzung Sinn ergibt. Ich muss sagen, ich könnte mir vorstellen, dass diese ganzen Collections erfolgreicher waren, als sie gedacht haben.
Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Also ich würde mir wünschen, dass sie bei der Great Ace Attorney Collection sagen, sie liefern irgendwann noch eine Übersetzung nach, aber ich glaube, dafür ist der Kostenaufwand zu groß, weil das extra zu verkaufen als DLC, können sie schwer vermarkten.
Ja, das stimmt.
Ich würde sagen, ich würde es mir kaufen tatsächlich. Ich wäre bereit, diese, was ich 10 Euro zu bezahlen dafür. Aber ich kann gut verstehen, wer da viele sagen, nee, das machen sie nicht, das wollen sie wenigstens als kostenlosen Patch anbieten. Aber genau deshalb werden wir es halt nicht bekommen, denke ich. Aber gut, soll auch gar nicht so viel darum gehen. Wir wollen über die Ace Attorney Investigations Collection sprechen, die zwei Spiele enthält. Mhm. Finde ich interessant, die beiden. Wir haben jetzt erst die Ace Attorney Trilogy bekommen, also Phoenix Wright Trilogy. Dann haben wir die Great Ace Attorney Collection bekommen. Dann die Apollo Justice Trilogie und jetzt wieder eine Collection.
Komplett also alles Zusammenführung.
Ja. Aber alle Fälle sind enthalten Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth, das in Japan am 28. Mai 2009 erstmals erschienen ist und bei uns in Europa am 19. Februar 2010. Ist also auch mittlerweile über 14 Jahre alt, wenn man in Japan terminiert, sogar über 15 Jahre mittlerweile alt. Der zweite Teil, Ace Attorney Investigations Prosector's Gambit, ist in Japan am 3. Februar 2011 erschienen, also nicht ganz 2 Jahre nach dem ersten Teil. Und wie gesagt, hat ja keine Version außerhalb Japans bekommen. Genau. Beide Spiele sind außer für Nintendo S in Japan, beziehungsweise der erste Teil sogar weltweit für Android und iOS erschienen.
Okay.
Ja, 2017. Und dann gab es halt jetzt diese Collection. Sonst gibt es bisher keine Version von den Spielen. Entwickelt natürlich von Capcom, genauso wie gepublished von Capcom. Sollte jetzt keine große Überraschung sein bei der Reihe. Hast du den ersten Teil, den zweiten wahrscheinlich eher nicht, außer du hast sie aus Japan importiert, was ich jetzt nicht glaube, aber hast du den ersten Teil
gespielt? Nein, den habe ich tatsächlich damals auch noch nicht gespielt, tatsächlich. Es ist eine komplett neue Erfahrung für mich.
Okay. Ich habe den auf dem Nintendo DS damals gespielt, auch noch unten stehen. Also ich habe besitzt den noch,
okay,
den Teil in meiner Sammlung. Hab aber nie durchgespielt, ehrlich gesagt. Das war zu einer Zeit, zu der ich noch nicht so viel auf Englisch gespielt habe. Und gerade solche Text-Spiele mit einigen Fachbegriffen, also gerade Ace Attorney, muss ich sagen, macht mir auf Englisch wenig Spaß. Ja,
finde ich auch. Also es ist schwer, wenn man nicht die Sprache beherrscht oder nur lückenhaft oder beziehungsweise halt es nicht die Muttersprache ist, so spricht man das am besten, ist es schon schwierig, dem zu folgen teilweise.
Genau, ich könnte mir sogar vorstellen, dass einige Muttersprachler mit manchen Begriffen Probleme haben, ja, weil sie jetzt auch nicht die gängigsten sind. Es gibt ja auch in der deutschen Version, man muss sagen, es geht hier um ganz wenige Begriffe in beiden Sprachen, die jetzt nicht zwingend jedem geläufig sind sofort. Nur kann man sich in seiner eigenen Muttersprache eher die Bedeutung herauskristallisieren, als in einer Fremdsprache, in der vielleicht dann, was weiß ich, auch noch so ein Slang gesprochen wird oder sowas. Das führt dazu, ich bin es mittlerweile gewohnt, ich spiele viele Visual Novels mittlerweile auf Englisch, deswegen wäre es mir wahrscheinlich mittlerweile egal, aber damals 2010, vor 14 Jahren, da war das einfach noch ein bisschen anders, da hätte ich es lieber auf Deutsch gespielt. Und deswegen habe ich es halt nicht beendet, aber dank Capcom kann man es jetzt auf Deutsch nachholen. Genau, der Ersttitel des ersten Teils, Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth, gibt bereits den schönen Hinweis darauf, wer hier die Hauptrolle übernimmt, im Gegensatz zu den anderen Teilen der Reihe. Wir hatten ja erst die Phoenix Wright-Spiele und das eine Apollo Justice-Spiel, in denen halt die entsprechenden titelgebenden Figuren auch die Hauptcharaktere waren, wobei wir nicht ausschließlich diese gespielt haben. Und Miles Edgeworth ist hier natürlich jetzt die Hauptfigur, also der Staatsanwalt aus vor allem der ersten Trilogie.
Genau.
Ja, Phoenix Rivale in gewisser Weise. war natürlich was Besonderes damals, dass wir jetzt in die Haut des Staatsanwalts schlüpfen. Und das Spiel ist auch storymäßig zwischen dem dritten Teil, also Trials and Tribulations, und Apollo Justice, dem vierten Teil, angesiedelt. Also es spielt zwischen den beiden Teilen. Näher an Trials and Tribulations als an Apollo Justice, muss man dazu sagen. Ganz Stück näher sogar.
Ja, das merkt man, weil das ist ja ganze, glaube ich, 7 Jahre, glaube ich, zwischen den beiden Spielen, und da merkt man schon schnell, dass das dann eher an dem ersten dran liegt.
Ja, also ich glaube, das spielt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es müsste so, ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre waren es, drei oder drei Jahre, irgendwie so, einfach für sowas in der Richtung nach dem, nach Trials and Tribulations. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ist aber auch für die Story gar nicht so relevant. Sie gehen zwar an manchen Punkten darauf ein, dass, also sie, sagen wir, sie spielen drauf an, ohne wirklich jetzt die Stories vorauszusetzen.
Genau, das stimmt. Also man ist nicht genötigt, da vorher eins der anderen Spiele gespielt zu haben. Man kann auch direkt mit denen einsteigen.
Ganz genau. Und die Geschichte dreht sich halt darum, dass wir als Miles Edgeworth in 5 Fällen war es im ersten Teil, meine ich, 5 Episoden müsste es gewesen sein. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, waren es in beiden Teilen, meine ich, sogar 5 Episoden. Ich will es jetzt nicht komplett falsch sagen, ich habe es gerade nicht mehr 100% die Episodenzahl im Kopf.
Ja, aber macht Sinn, das ist ja meistens so bei den Ace Attorney-Spielen, so die Anzahl an Episoden, die es gibt. Ich glaube, außer im zweiten Teil, glaube ich, da gab es nur 4. Und halt in Apollo Justice, da gab es nur 4. Genau. Aber in allen anderen, glaube ich, gibt es halt immer 5.
Ja, plus teilweise noch DLCs,
ja, wodurch stimmt, dann genau,
gerade in den Neuauflagen auf teilweise halt 7 angestiegen ist, sogar für ein Spiel. Auf alle Fälle, wir spielen halt Miles Edgeworth und wir wollen jetzt nicht viel zur Story spoilern, aber wir ermitteln als Staatsanwalt in 5 verschiedenen Fällen, die jetzt nicht zwingend chronologisch nacheinander erzählt sind. Es fängt alles mit dem Mord im Büro von Miles, im Büro von Miles an, in dem wir dann ermitteln. Entsprechend ist halt auch dieser erste Fall, wie üblich bei Ace Attorney, auch, dient ja auch als Tutorial und er ist ein bisschen eingeschränkter, was die Umgebungen, in denen wir unterwegs sind, angeht. Ist auch der kürzeste im Spiel, wie immer eigentlich. Eigentlich ist es immer so, dass die aufsteigend in der Länge sind. Der letzte Fall, ja, ist meistens der längste.
Ja, das stimmt.
Später wird für uns Spiel aber auch ein ganz anderer Schauplatz. Unter dann ein Flugzeug oder ein Freizeitpark. Wir wollen hier, wie gesagt, nicht zu viel spoilern, aber wir ermitteln in verschiedenen Fällen als Miles Edgeworth. Natürlich, wie typisch für die Ace Attorney-Reihe, hängt da immer irgendwie Mord mit drin.
Aber ich finde, das müsste man noch sagen, vorher noch, der Unterschied zu den anderen Spielen, der fällt schon auf, dass man im Gegensatz zu also von Phoenix Wright, wo man sich immer nur von Ort zu Ort bewegt und dann halt nur so Menüoptionen hat, hier man direkt Miles Edgeworth steuert und über die und die Schauplätze untersucht.
Genau, das ist sehr wichtig dabei. Das Gameplay fällt halt anders aus. Es ist wesentlich näher, mehr Adventure als Visual Novel,
ja,
gerade im Vergleich zu den anderen Ace Attorney-Spielen. Weil wir halt Miles direkt steuern, weil wir Sachen untersuchen. Ich meine, auf dem DS war es damals so, dass die man mit Stylus viel gespielt hat. Man hat hingeklickt, wo Miles hinlaufen soll.
Macht Sinn auch.
Ja. Und dadurch wurde es halt wirklich ein Point and Click in gewisser Weise. Jetzt ist es halt eher, wir laufen mit Miles rum, den wir direkt steuern, untersuchen halt die verschiedenen Sachen, die da sind, ein Regal, die Leiche, wir sprechen jemanden an, der da steht, zum Beispiel Polizisten oder sowas. Halt wie in einem Adventure und nicht wie in einer Visual Novel. Trotzdem ist das Spiel noch sehr textlastig.
Ja, das also stimmt.
Es hat noch diesen Visual Novel Einfluss, ist aber trotzdem, würde ich sagen, ist es eher ein Adventure als eine Visual Novel.
Stimmst du mir dazu? Ja, würde ich auch sagen.
Und der zweite Teil, um da kurz drauf einzugehen, knüpft genau eine Woche nach dem ersten Teil an. Deswegen wollen wir da auch gar nicht zu viel zur Story erzählen. Es setzt die Geschichte mehr oder weniger fort, ist aber auch unabhängig genug, um für sich zu stehen. Nur um so viel dazu sagen, weil die Spiele haben schon, man kennt es ja aus den beiden Trilogien auch, die Phoenix Wright Trilogie, die erste, das ist ja schon so, dass die Spiele auch so ein bisschen aufeinander aufbauen, ein bisschen aneinander anschließen, aber trotzdem für sich stehen. Es ist nicht so stark wie jetzt bei den Investigation-Spiele, die sind deutlich stärker miteinander verbunden, soweit ich das jetzt, ja, sag mal, mitbekommen habe, soweit ich das vom Gefühl, von meinem Gefühl her, muss man so sagen. Sind aber trotzdem noch für sich stehende Spiele, die man auch eigenständig spielen kann. Ja, ich hoffe, das war jetzt verständlich erklärt.
Würde ich sagen.
Gut. Und ja, wir treffen natürlich wieder verschiedene Charaktere, kennen wir ja von der Reihe, die sehr, sagen wir mal, sehr eigenständig sind.
Viel Wiedererkennungswert.
Genau. Neben Miles Edgeworth haben wir auch ein paar andere Charaktere, die man schon kennt. Die Gumshoe zum Beispiel, der superfähige Inspektor-Kommissar.
Aber ich finde auch, das fällt auch schon direkt am Anfang auf. Die haben beispielsweise eine sehr interessante Beziehung, sage ich mal, Miles und die Gumshoe. So ähnlich wie das auch mit Phoenix Wright und Maya Fey, die ja seine Assistentin ist, haben. Die haben da teilweise sehr humorvolle Konversation, würde ich es mal nennen.
Ja, das stimmt definitiv. Das passt auch sehr gut dazu. Man muss sagen, das wird ab der dritten Episode im ersten Teil nochmal verstärkt. Ich will ja nicht zu viel spoilern, aber wir müssen sowieso diesen Charakter erwähnen, weil der auch mal fürs Gameplay relevant wird. Kay Faraday schließt sich dann Miles auch noch, also kommt noch dazu und wird auch sowas wie ein Sidekick von ihm. Und die ist halt, ich meine, sie ist 16 oder 17 und eine selbsternannte Meisterdiebin. Das könnt ihr auch alle auf der Website nachlesen. Ich sage jetzt, erzähle jetzt nichts zu ihr, was nicht auf der Webseite steht. So viel da dazu verraten. Ja. Eine Szene, die ist sehr früh in der dritten Episode, da streitet sie sich mehr oder weniger mit Dick darum, wer jetzt denn der Assistent von Miles ist. Und da kann man sich schon gut vorstellen, den Humor der Spiele, weil der ist halt auch wieder dabei und wie schön diese Charaktere halt auch dabei genutzt werden. Und im Endeffekt hat Miles damit gleich zwei solche Personen an seiner Seite. Ja.
Und das ist auch allgemein...
Ja, beide auch im zweiten...
Ich wollte noch sagen, das ist allgemein auch so ein eine tolle Abwechslung in der Serie allgemein, weil eigentlich sind die Thematiken ja doch eher so ein bisschen eher unschön, weil es ja hauptsächlich um Mordfälle geht und dann ist das zumindest mal eine etwas schöne Abwechslung.
Ja, das stimmt definitiv. Passt auch sehr gut zur Reihe, muss man sagen. Dieser ganze Humor, diese ganze Überzeichnung gerade bei den Charakteren, weil die sind ja sehr überzeichnet oft. Das macht einfach die Reihe auch mit aus. Und das gilt halt auch für andere Charaktere jetzt, für neue Charaktere wie Shilong Lang im ersten Teil tritt der irgendwann auf. Ist auch noch ein wichtiger Charakter. Natürlich gibt, wie gesagt, ich habe schon gesagt, es gibt Wiedersehen. Wer ist mit Miles sehr eng verbunden? Franziska von Karma tritt sehr früh im Spiel wieder auf. Direkt kann man dabei erwähnen. Die sind nicht alle, sag ich mal, super präsent oder dauerhaft präsent, aber sie sind da. Und das ist das Schöne dabei. Dass es so viele Charaktere gibt, die man halt von früher kennt. Es gibt, wie gesagt, auch diese neuen Charaktere. Auch im zweiten Teil gibt es neue Charaktere, die sehr wichtige Rollen einnehmen, die man auch schon in Trailern gesehen hat. Wie zum Beispiel Verity Gavell, das ist eine Richterin, die im zweiten Teil dann eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Da zeigt sich einfach wieder, wie gut sie es auch bei diesen beiden Spielen geschafft haben, diese Charaktere zu entwerfen.
Ja.
Ja.
Stimmt, wirklich gut anpassen.
Genau, sie haben auch viel Einfluss halt auf die Geschichte. Man muss sagen, es ist halt in gewisser Weise ist es schon sehr typisch, Ace Attorney alles, wie es erzählt wird, wie die Charaktere gestaltet sind, wie die Fälle aufgebaut sind, das alles aber in einem gameplay-mäßig anderen Rahmen.
Ja.
Ja. Weil es halt mehr Adventure ist, einfach. Genau. Wolltest du noch was zu Charaktere oder Geschichte sagen vom Spiel?
Ich glaube, ich habe da auch nichts mehr hinzuzufügen, ohne jetzt groß zu spoilern.
Okay, ja, spoilern wollen wir natürlich nicht. Ihr sollt die Spiele natürlich selbst spielen. Das bisschen, was wir vorwegnehmen, sind halt so die Sachen, auf die wir nicht verzichten können.
Genau.
Dann würde ich sagen, wir gehen mal aufs Gameplay ein. Du hast ja schon erwähnt, dass wir Miles jetzt direkt steuern.
Genau.
Und entsprechend auch die Tatorte direkt untersuchen. Dafür gehen wir halt, wie schon erwähnt, zu den Orten hin und schauen uns die an. Möchtest du noch ein bisschen mehr tiefer aufs Gameplay eingehen? Also ein bisschen mehr erzählen dazu?
Ja, also wir sammeln halt bei diesen Untersuchungen natürlich Beweise, wie sich das halt auch schon in den früheren Teilen der Ace Attorney-Reihe der Fall ist, und befragen auch zusätzlich da auch noch die Zeugen, die halt entweder anwesend sind oder halt mittendrin in das Geschehen einsteigen. Und zwischendrin kann es auch mal vorkommen, dass es dann halt ja, Möglichkeit oder halt Punkte im Spiel gibt, nenne ich das jetzt mal, wo wir dann erstmal nichts mehr finden. Ich glaube, manchmal sagt das dann das Spiel dann auch, dass wir das halt fertig erkundet haben. Und dann gibt es ein Element, ich weiß nicht mehr genau, wie es jetzt im Spiel genau heißt, aber dann werden halt zwei Beweise oder halt Aussagen zusammengefügt, um daraus halt einen neuen Schluss zu erfassen.
Genau, das meist Logik, nenne ich das
Logik,
jetzt einfach
genau,
mal
ja,
an.
genau,
Ich
stimmt.
glaube, es wird auch so genannt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Genau, das ist nämlich so der Fall. Neben Beweisen bekommen wir auch immer wieder mal Hinweise, die sich meist
Genau.
merken möchte. Und die können wir genauso wie die Akte, in der natürlich die Beweise und auch die Charakterprofile sind, wie wir es halt von Ace Attorney kennen, hinterlegt sind. Und die müssen wir dann hin und wieder, wie du schon richtig gesagt hast, einander zuordnen. Es sind immer zwei Stück, die zusammenpassen.
Genau, manchmal mehr, manchmal natürlich weniger offensichtlich. Und da muss man auch teilweise um die Ecke denken.
Ja, ganz genau. Und hier ist auch ganz wichtig anzumerken, gehen wir dabei einen Fehler, verlieren wir Energie, so wie es aus einem Teilen schon irgendwie kennen, und ist die Energieleiste leer, können wir jederzeit im Spiel ein Game Over erreichen. Nicht nur während jetzt Gerichtsverhandlungen, die es ja gar nicht mehr gibt, sondern jederzeit machen wir Fehler, gerade bei der Logik kann das sehr schnell passieren, aber auch bei der Zeugenbefragung, beziehungsweise den, ich nenne es jetzt mal Kreuzverhörer, auch wenn es keine direkten
Ja.
Kreuzverhörer sind, aber
Spielen sich
sie
auf
sind im
jeden
Endeffekt
Fall sehr
genauso
so, ja.
aufgebaut. Ja. Also es gibt immer wieder mal Gespräche mit Zeugen, Verdächtigen, bei denen wir die auch dann nachhaken müssen,
Und
Einspruch erheben müssen, Beweise vorlegen müssen, so wie man es aus den anderen Teilen halt kennt.
genau, die
Nur dass halt
Widersprüche
diesmal das
aufzeigen.
genau Widersprüche aufzeigen. Ja, und das Ganze halt jetzt außerhalb vom Gerichtssaal ist. Das ist alles. Und auch da können wir natürlich Energie verlieren, wenn wir da Fehler begehen und so halt auch jederzeit ein Game Over erreichen. Was dann passiert beim Game Over, hängt jeweils von unserem bisherigen Fortschritt ab, weil jedes Kapitel ist in mehrere Teile unterteilt, die wir sogar im Menü direkt von Anfang an auswählen können. Wir können direkt zu Beginn des Spiels, wenn wir es angefangen haben, jede Episode starten und bei jeder Episode die verschiedenen Unterpunkte wählen, die halt Geschichtsfortschritte bedeuten, zu denen das Spiel halt einen Schnitt macht, wenn irgendwas Besonderes erreicht wird. Das sind relativ viele gerade in den späteren Episoden. Also das passiert relativ oft, dass das Spiel sagt, hier ist der Schnitt, hier kannst du theoretisch einsteigen, wenn du möchtest. Das ist gerade ganz praktisch, wenn ja, wir, was weiß ich, nicht gespeichert haben und Game Over erreichen oder so.
Ja, genau.
Oder wenn wir einfach irgendwas ausprobieren wollen. Aus Jux und Tollerei. Was passiert zum Beispiel, wenn wir da Game Over gehen an der Stelle? Genau. Ja, dann gibt es ja noch eine neue Spielerei im ersten Teil namens Mini-Dieb. Weiß nicht, ob du den erklären magst oder ob ich das machen soll.
Ich glaube, das müsst du wahrscheinlich machen, weil er sagt mir jetzt gerade noch nichts. Ich glaube,
Der
da war ich noch
Mini-Dieb
nicht so
ist.
weit.
Der Mini-Dieb ist genau das Utensil, was Kay Faraday so
Ah,
wichtig
ja,
macht.
okay.
Weil sie ist, wie gesagt, selbst eine Meisterdiebin. Und sie hat ein kleines Gerät, das im Endeffekt eine Simulation erzeugt. Und dadurch, sie gibt dann Daten in diesen Mini-Dieb ein und die dann erzeugte Simulation zeigt am Schauplatz, in dem wir uns gerade
Ah ja,
befinden, also
okay.
in dem dann was passiert ist, dann halt, was dort passiert ist. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass es eins zu, also wirklich die Charaktere da stehen, sondern wir sehen dann zum Beispiel eine rote und eine blaue Silhouette von zwei Personen, von dem Täter und dem Opfer. Als Beispiel und wie halt nach der Beschreibung, die wir bekommen haben, das ausgesehen hat. Das können wir dann auch untersuchen, wir können uns darin bewegen und so an neue Hinweise kommen, die dann oftmals dazu führen, dass dann auch die Simulation angepasst wird, weil wir entdecken, so kann das gar nicht gewesen sein, das passt so nicht, das muss so und so gewesen sein. Und dann wird die Simulation immer verändert in dem Ganzen. Also es ist im Grunde eine andere Art der Tatortuntersuchung. Und oft sucht das Spiel ja auch ran, ob entweder jetzt im Minidieb oder halt, wenn wir einfach untersuchen, sodass wir dann aus der Perspektive von Miles einen bestimmten nah reingezoomten Bereich sehen, in dem wir dann einen Cursor bewegen und Sachen genauer untersuchen können. Gibt's ja auch. Ja. Und das hast du hier dann zum Teil auch. Ist, wie gesagt, nochmal eine Hilfe. Und das wird teilweise dann auch nochmal mit Spurensicherung verknüpft. Das bringt ein anderer Charakter ins Spiel ein, der auch auf der Webseite genannt wird, den ich jetzt trotzdem nicht namentlich nenne. Dadurch ist es möglich, dass halt auch Fußspuren angezeigt werden. Was wiederum natürlich dann Einfluss auf die Ermittlung, also auf die Simulation hat. Das sind halt Gameplay-Mechaniken, die auch noch drin sind. Dieses Fußspuren-Ding ist gar nicht so groß, aber der Mini-Dieb, der ist sehr präsent und wird im zweiten Teil sogar noch mal ein bisschen ausgebaut. Also der ist im zweiten Teil noch ein bisschen, funktioniert aber noch ein bisschen anders im zweiten Teil. Genau. Also sehr ähnlich, aber hat halt ein bisschen mehr Möglichkeiten. Genau. Ist ein sehr interessantes Gameplay-Element, muss ich sagen. Ja.
Ich fiel auch gerade ein, man hat es, glaube ich, auch in den Trailern dazu gesehen. Ich kam nur halt nicht dann auf den Namen, wie diese Mechanik oder das Utensil heißt.
Genau, im Trailer war das, wurde das auch gezeigt mit Szenen aus beiden Teilen.
Genau.
Ja, das ist halt das, sag ich mal, neben Miles Logik ist es das große Ding des ersten Teils. Der zweite Teil hat auch sowas, das ist dann das Mentalschach.
Genau. Das ist sozusagen, könnte sozusagen eine erweiterte Form von Miles Logik und halt Kreuzverhör ansehen, würde ich jetzt mal so ganz grob das beschreiben.
Ja, passt, finde ich auch. So eine gute Beschreibung, weil man befragt, muss logisch Schlussfolgerung richtig antworten und das in einem unter Zeitdruck.
Genau.
Ja, also das passt schon sehr gut. Das ist ganz genau das ist es. Unter Zeitdruck, Kreuzverhör und Logik in einem. Ja, mit im Hintergrund einem Schachbrett und und so weiter. Ist schon sehr interessant, sagen wir mal, präsent, also dargestellt alles, was natürlich typisch auch wieder für die Reihe ist.
Genau.
Gibt ihm halt ein bisschen optische Note dazu. Ja, das ist das, sagen wir mal, Gameplay-Element des zweiten Teils, was halt wieder für mehr Abwechslung sorgt im zweiten Teil, logischerweise. Sonst wäre es halt 1:1 wie der erste Teil, weil man muss sagen, sonst ändert sich nicht viel am Gameplay im Vergleich zum ersten Teil. Die sind sich schon sehr nah.
Ja, das...
Aber auch...
Ja, das stimmt ja auch, wenn man auch bedenkt, dass beide Spiele ja auch relativ zeitnah rausgekommen sind, hat man wahrscheinlich auch nicht viel Zeit und Ressourcen, denke ich mal, gehabt, um da viel dann an neuen Engine zu werkeln, glaube ich mal.
Ja, ist ja auch gar nicht notwendig. Nee, man muss eben, ja sagen, genau. Die ganzen Ace Attorney-Spiele, also jetzt die Phoenix Wright zum Beispiel, haben ja auch nicht so große Unterschiede untereinander. Die sind ja auch sehr kurz nacheinander, ursprünglich ja für den GBA sogar erschienen, noch in Japan. 2001, 2002 und dann 2004, bevor sie dann erst sogar in Japan für den PC kamen, der erste Teil kam dann für Nintendo DS weltweit und in Japan für den PC schon, bevor er zu uns kam. Und dann kamen die anderen beiden Teile für den PC, noch bevor sie für den DS veröffentlicht wurden. Ja, aber nur in Japan die PC-Version, sollte man dazu sagen. Die vor der Trilogy gab es die nicht für den PC außerhalb von Japan. Ja. Und dann ist ja noch die Besonderheit, wenn ich mich richtig erinnere, dass der erste Teil von Ace Attorney auf dem GBA kürzer war als in der Nintendo DS-Version.
Ja, stimmt. Ich habe damit so noch einen Fall hinzugefügt, noch nachträglich.
Ja, meine ich nämlich auch.
Der dann mehr auf die DS-Funktionen aufbaut.
Genau. Und der richtige erste DS-Teil ist halt Apollo Justice, der halt dann voll darauf gesetzt hat.
Genau.
Ja. Und deswegen, es ist ja auch gar nicht so schlimm, wenn sich die Teile so ähnlich sind, weil sie erzählen ja eigene Geschichten, eigene Fälle, und dadurch haben sie schon genug Abwechslung. Und es ist halt eine klare Fortsetzung. Und es erweitert das Spiel ja auch in dem Sinne sehr sinnvoll durch das Mentalschach.
Ja.
Ja. Ja, ich glaube, aber sonst haben wir erst beim Gameplay gar nichts vergessen.
Ich denke auch, da haben wir, glaube ich,
Ja,
alles.
es ist halt ein typisches Adventure in dem Sinne, das, was sehr anders ist als jetzt die klassischen Isotonic-Spiele und doch den Spielen ähnelt, muss man halt
Ja.
sagen. Ich denke, wer die Isotonic-Reihe mag, wird auch hier wieder sehr zufrieden sein. Man muss halt sich wirklich auch im Hinterkopf haben, dass, obwohl das hier Adventure-lastiger ist, es sehr teilweise lange Dialoge gibt. Also Dialoge können schon auch ausufern, gerade wenn es dann die Kreuzverhöre sind. Die können schon etwas länger dauern. Ja, was man halt von der Reihe kennt.
Ja.
Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen so in die technische beziehungsweise die Umsetzung des Ganzen als Remaster, weil sie haben ja fürs Remaster logischerweise Sachen verbessert, angepasst, erweitert. Vor allem ist das natürlich die Grafik,
Ja.
die sie da angepasst haben. Sie haben ja mit dem originalen Charakterdesigner der Reihe, also Tatsuro Iwamoto, wie jetzt zum gearbeitet und der hat ja die ursprünglichen Entwürfe für die Charaktere im Spiel neu gezeichnet und halt aus diesen Pixelgrafik-Modellen, Sprites, sie nennen es selbst, Capcom selbst nennt es Chibi-Charaktere entwickelt. Ja. Wie findest du denn den Grafikstil, den
Ich
neuen?
finde ihn schön, er passt auf jeden Fall sehr gut auch zu den anderen Teilen. Und ich finde, das sieht schön gezeichnet und ja, also ich habe an den Charakteren nichts auszusetzen. Ich muss auch gestehen, ich finde es, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber was ich so halt in den Trailern gesehen habe, ich finde es auf jeden Fall schöner als diesen Pixel-Stil, aber ich finde es auch wiederum gut, dass sie diesen Pixel-Stil dann auch beibehalten haben, dass jeder, der vielleicht da das dann mal so spielen möchte, auch die Möglichkeit dazu hat.
Ja, genau, weil das ist ja möglich. Wir können zum Pixel-Stil wechseln. Und das finde ich sehr schön. Ich mag das, wenn das möglich ist. Weil da kann man das Spiel auch in der Grafik anschauen, die es ursprünglich hatte. Man muss hier dazu sagen, nicht original, weil natürlich alles hochgerechnet wurde. Das waren damals
Ja.
DS-Spiele. Das ist eine ganz andere Auflösung als jetzt. Eine wesentlich
Ja, das
kleinere. Ich bin
stimmt.
gerade nicht mehr sicher. Ja. Und die haben natürlich alles in HD hochberechnet und so weiter und so fort. Und entsprechend auch die Hintergründe entworfen. Die, wenn man sich mal genauer anschaut, nicht hundertprozentig zu den neuen Chibi-Charakteren passen. Die sind zwar auch neu gestaltet und aufgewertet, aber man merkt, dass sie nicht neu gezeichnet wurden. An manchen Stellen, nicht an allen Stellen. Ist aber gar nicht schlimm,
Ja.
weil wie gesagt, es fällt nur auf, wenn man wirklich drauf achtet und genau
Ja,
hinsieht.
nur bei kleineren Details, die aber dann nicht wirklich stören.
Ganz genau, es fällt halt wirklich nur bei Details auf, weil ansonsten ist das Ganze halt wirklich schön entworfen. Es fällt, finde ich, sogar stärker auf, dass die Hintergründe angepasst wurden, wenn man die Pixel-Charaktere verwendet, weil ich das Gefühl habe, zumindest von dem, was ich da gesehen habe bisher, und auch mit, also ich habe es nicht, ich muss sagen, ich habe den Großteil des Spiels in aktueller, also in neuer
Ja,
Grafik
ich
gespielt.
auch.
Und ich hatte zumindest das Gefühl, bei den Pixel-Ding, dass die Pixelfiguren sich stärker von Hintergründen absetzen als die neuen, die Chibi-Modelle. Kann mein persönlicher Eindruck sein. Kann sein, dass es jemand anderes anders sieht. Ich hatte den Eindruck, dass die Pixel-Modelle nicht ganz zu den Hintergründen mehr passen, weil die halt zu weit, weil die halt hochbrechen und halt angepasst wurden, um die Auflösung herzugeben. Es ist nichts Schlimmes. Es ist kein irgendwie riesiger Kritikpunkt. Ich wollte es nur erwähnt haben. Dann wurde natürlich die Musik überarbeitet. Die gibt es jetzt neu arrangiert, logischerweise für die neuen Systeme und so weiter. Wahlweise können wir sie auch auf die alte Musik umstellen. Ist eigentlich logisch. Kennt man ja von solchen Neuauflagen. Sollte jetzt nicht die große Überraschung sein.
Genau, aber ist natürlich wie für die Serie auch, sind da teilweise wirklich sehr tolle Musikstücke dabei.
Also richtig gute Musikstücke.
Ja.
Muss man auch wieder sagen. Das ist, also teilweise sind die richtig, richtig gut.
Ja, also die einem noch lange im Gedächtnis bleiben.
Was sie hinzugefügt haben für jetzt die Remaster, ist neben dem, dass man halt von Anfang an die Möglichkeit hat, jede Episode auszuwählen, der Story-Modus, den wir, glaube ich, schon in Apollo Justice hatten zumindest. Ich bin mir nicht sicher, ob es den auch schon in anderen Versionen gab. Dass wir halt jederzeit den Story-Modus aktivieren können, damit dann die Ermittlungen mehr oder weniger automatisch übernommen werden und wir noch die Geschichte lesen müssen. Ist praktisch für Einsteiger, die jetzt an der Stelle hängen, weil man kann ja jederzeit aktivieren und deaktivieren. Dann hängt man an der Stelle ewig lange, kann es aktivieren, das Spiel übernimmt und man kann es trotzdem weiterspielen und danach sagen, okay, stopp, jetzt übernehme ich wieder und versuche mich wieder in den anderen Rätseln. Finde ich ganz angenehm, wenn sowas drin ist für jeden. Es
Ja,
gibt
ich auch.
auch noch den, ja, es gibt, wir können jetzt die Texte nachlesen. Ich weiß nicht mehr, wie sie es im Spiel nennen, halt das, was viele Visual Novels heutzutage haben, oder auch Adventure und auch andere Spiele zum Teil, so ein Backlog der Texte.
Genau.
Den haben sie hinzugefügt. Ich meine, ich überlege gerade, also, dass sie auch den, also der, wie gesagt, der Soundtrack, der wurde überarbeitet, die können wir uns auch anhören. Es gibt ja wieder diese, hier, wie nennen sie es, Galerie, Musikbox, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie sie es jetzt nennen, im Spiel. Das, was wir von anderen Teilen auch schon kennen, dass das halt, die Galerie, da haben wir dann Auszeichnungen, glaube ich, sind dabei, sowas wie Erfolge. Ein Fotoalbum, glaube ich, ist drin, dann irgendwie ein Charakternachschlagewerk. Artworks können wir da anschauen und halt die Musik hören.
Genau.
Genau. Das kennt man ja auch aus den anderen Teilen, beziehungsweise aus so vielen Sammlungen, Remastern mittlerweile.
Ist
Das ist
dann
halt eher
immerhin noch mal
so.
eine schöne Zusatzbeilage, wenn man mal noch nach dem Spielen oder generell mal was anderes sehen möchte oder mal ein bisschen
Ja.
tiefer einsteigen möchte.
Genau. Wobei ich sagen muss, dass ich gerade bei den Artworks immer sehr gerne mag, weil da sind dann oft auch die Designs dabei und man kann dann sehr gut nachvollziehen, wie sind die Charaktere entstanden, wie sahen die ursprünglich mal aus, wie waren sie geplant und sowas. Und dann gibt es auch diese besonderen Grafiken, die ganzen Werbegrafiken für die Spiele zum Beispiel, die halt dann besonders aufwendig sind oder so. Sowas mag ich dann
Ja,
aber,
finde ich
weil
auch.
da, ja, da kann man auch ein bisschen eintauchen in die Entstehung des Spiels. Ja, und Musik hören, ganz ehrlich, wie gesagt, hat fast mittlerweile fast jede dieser Collections, gerade bei so einem Spiel, das so
Ja.
tolle Musik hat, ist das super. Ich weiß gar nicht, es gibt über 100 Musikstücke oder sowas.
Genau.
Und das ist großartig. Am besten ist immer noch, wenn man eine eigene Playlist sogar erstellen kann. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel das anbietet, dass man eine eigene Playlist erstellt oder halt zumindest die Sachen als Favoriten
Ja,
speichert.
ich glaube tatsächlich bei Apollo Justice, da ging das, glaube ich, sogar, aber hier habe ich noch nicht nachgeschaut.
Ich meine auch, dass es hier auch geht, aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Und ja, auf alle Fälle alles sehr schöne Boni, sehr schöne Neuerungen. Und man muss ja auch sagen, und das ist auch noch ein wichtiger Faktor, dass das Spiel auf der Switch absolut
Ja,
flüssig läuft. Und ich hatte
absolut.
keinerlei Probleme.
Ich auch nicht. Weder Handheld oder im Dock sowieso nicht, aber auch nicht im Handheld.
Genau. Es sieht wirklich schön aus. Es hat keine Grafikfehler, keine Bugs. Es läuft flüssig. Also das haben sie wirklich top umgesetzt, muss man sagen. Ja. Joa. Gibt es noch irgendwas zu sagen zum Spiel?
Boah, ich glaube, wir haben alles soweit. Ansonsten, was wir vielleicht noch erwähnen können, was wir auch schon in der Analyse gesagt haben, es gab noch fünf extra Soundtracks irgendwie in einem Vorbestellerbonus.
Ja, genau, stimmt, das gab's ja. Da erwähnst du was. Es gab dieses
Und sollte es,
Vorbesteller-Ding.
glaube ich, irgendwann separat nochmal erhältlich sein, wenn man es verpasst hat, glaube ich. Zumindest
Ja,
hat
ich
es der
glaube auch.
Trailer
Also,
gesagt.
ja. Also, es sind fünf irgendwie neu arrangierte Musikstücke, die dann irgendwie sind, wenn man das Spiel vorbestellt hatte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es noch mehr im Vorbestellerbonus gab, aber ich glaube, das war alles tatsächlich.
Ich meine auch nur diese fünf Musikstücke.
Von daher muss man wissen, ob man das braucht.
Ja.
Was ist, ja, ich sag's ganz, man kann es noch nicht extra kaufen. Es gibt keine DLCs für das Spiel auf der Switch bisher. Also von daher, was es aber gibt, ist eine Demo. Also wenn Stimmt, ich das Spiel gerne ja. mal ausprobieren möchte, kann ich die Demo runterladen. Ich weiß jetzt leider nicht den Umfang der Demo. Aber die Möglichkeit gibt es. Ja. Was bei einem Preis von 40 Euro natürlich auch ganz sinnvoll ist, wenn man jetzt unsicher ist, ob das Spiel was für einen ist, kann man es mal ausprobieren. Weil 40 Euro ist halt dann schon nicht so wenig.
Ja. Ja. Wobei ich sehe gerade, es soll wohl die ersten zwei Fälle beinhalten und man kann den Spielstand der Demo übertragen in das Spiel.
Oh, das ist doch schon ganz gut, recht umfangreich.
Ja.
Wirklich die also wenn es die ersten beiden
wobei, Fälle... Wobei hier steht, nur schlüpfe gedacht. In die Rolle von Miles Edgeworth und erhalte einen Vorgeschmack auf zwei spannende Fälle, nicht die ersten zwei. Also ich vermute mal dann eher wohl die ersten beiden von Spiel 1 und Spiel 2. Aber gut, das... Ja. Lässt sich aus dieser Beschreibung jetzt nicht herauskristallisieren. Das müsste man wohl selber schauen.
Ja, ich denke, das kriegt man dann schon.
Ja, aber ich finde allgemein zwei Fälle sind schon ein guter Eindruck, finde ich, für das Spiel.
Oh ja, definitiv. Schon der erste Fall würde eigentlich reichen, um da ein bisschen einen Eindruck zu haben. Ja. Gut, dann würde ich sagen, können wir zum Fazit kommen. Sören, möchtest du dein Fazit ziehen?
Ja, kann ich gerne machen. Und ich kann eigentlich nur Positives über das Spiel sagen. Obwohl ich noch keine Erfahrungen mit dieser Spin-Off oder halt Absatzreihe hatte bisher. Ich habe ja nur die normalen Ace Attorney-Spiele gespielt, außer halt... noch nicht alle der Apollo Justice Collection, macht es auch sehr viel Spaß. Es ist gut umgesetzt, es gibt keine Probleme sonst, hat einen tollen Soundtrack und ja, ich finde, dass wenn man Fan der Serie ist, kann man sich das auf jeden Fall, sollte man sich das auf jeden Fall anschauen und eigentlich auch wenn man nicht Fan ist, kann man sich es auf jeden Fall auch mal anschauen. Sei es nur die Demo.
kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich habe mich sehr gefreut, als es angekündigt wurde. Ich bin ja großer Ace Attorney-Fan und habe, meine ich, auch im Podcast zu Apollo Justice damals gesagt gehabt, dass das jetzt eigentlich auch noch kommen muss, diese beiden Teile.
Ja, ich kann mich erinnern.
Ich habe mir auch da schon eine deutsche Übersetzung gewünscht. Und jetzt haben wir das Ganze. Es ist da und ich bin begeistert wieder. Also sie haben es auch super umgesetzt, finde ich. Ace Attorney-Fans sollten zugreifen, die kommen eigentlich gar nicht drum rum.
Ja.
Und Adventure-Fans, die bisher mit Ace Attorney wenig zu tun hatten, die sich jetzt nicht an etwas längeren Texten stören, besonders Texte, die halt nicht vertont sind, die können hier ruhig mal einen Blick wagen. Also ich denke, viele Adventure-Fans könnten damit den Einstieg in die Reihe finden sogar. Zu nicht vertont möchte ich noch anmerken, es gibt eine Vertonung, ja, aber das sind nur Sprachsamples für bestimmte Sachen, die halt passieren, so wie Einspruch und sowas.
Das ist auch so ein typisches Markenzeichen ja der Serie.
Genau. Aber für mich fantastische Adventure-Sammlung, also zwei wirklich fantastische Adventure. Ja, großartig. Genau. Damit sind wir mit unserem Fazit auch durch. Ganz kurze Frage noch an dich. Meinst du, dass nachdem sie jetzt die Collections fertig haben eigentlich und alles zu Ace Attorney veröffentlicht haben und ja sogar Ghost Trick von hier Dings, wie heißt der nochmal? Shu Takumi ist er, glaube ich.
Ja. Das hatten sie auch neulich sogar in so einem ich weiß nicht, glaube ich, was das für ein Video war, aber auf jeden Fall so ein animiertes Video auch vorgestellt. Also wo halt Phoenix und Apollo ja über die Spiele nochmal erzählt haben. Ich weiß nicht, ob das irgendein Jubiläum war oder so. Auf jeden Fall haben sie die Spiele promotet und da war auch tatsächlich Ghost Trick dabei.
Ja. Jubiläum könnte passen, weil er ist jetzt seit 30 Jahren bei Capcom
schon. Ah, okay, ja, dann könnte
also das vielleicht Sinn machen. Also er ist vor 30 Jahren, 94 hat er angefangen bei denen. Hat halt diverse Spiele. Also im Endeffekt hat er vor allem natürlich die Phoenix Wright-Reihe und Ghost Trick, aber davor war er an namenhaften Resident Evil 2 und den beiden Dino Crisis-Spielen beteiligt. Ja. Genau. Also ich bin ganz ehrlich, ich würde mir natürlich jetzt sehr wünschen, wenn sie jetzt nochmal irgendwas Neues in dem ganzen Universum bringen mit der Phoenix Wright Ace Attorney-Sache. Ob was passiert. Ich denke mal, das hängt stark vom Erfolg der Collections ab, ob sich das für sie lohnt, weil etwas zu portieren bzw. zu remastern ist nochmal weniger Aufwand, als ein Spiel komplett neu zu entwickeln.
Das stimmt.
Ja. Und deswegen mal abwarten. Wie gesagt, ich würde mich freuen, aber ob es passiert, werden wir sehen.
Ja. Ja. Da stimme ich zu.
Gut, dann sind wir mit dem Thema durch. Ich hoffe, wir konnten euch Acetorny Investigations Collection näher bringen. Schreibt uns gern eure Meinung zum Spiel oder auch zu dem Podcast hier in die Kommentare. Wir kommen jetzt noch zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Letzte Woche gespielt. Sören, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ja, zuerst einmal The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Das war ja, glaube ich, letzte Woche, glaube ich, ja auch Thema im Podcast, wenn ich mich nicht irre. Und ja, da habe ich ein bisschen weitergespielt. Ich hatte mittlerweile noch nicht so viel Zeit. Ich hatte den ersten Dungeon gemacht. Dann eine Zeit lang bin ich gar nicht mehr dazu gekommen. Und dann habe ich jetzt vor kurzem wieder eingestiegen und habe dann so ein bisschen weitergespielt, was danach passiert ist. Weil eigentlich habe ich so zumindest das Gefühl, wirkt zu mich so, nach dem ersten Dungeon öffnet sich das Spiel so ein bisschen mehr, was man da machen kann. Eine Szene, wo ich was Lustiges erzählen kann, ist so eine Sidequest, wo man da kommt, zu einer Farm. Ich weiß nicht, ob es die Lon-Lon-Farm ist. Auf jeden Fall soll man ein Pferd retten. Und gefühlt bin ich da durch die halbe Welt spaziert, bis mir dann aufgefallen ist und ich zurückgegangen bin und sehe, ach, das Pferd ist hier eigentlich nur 10 Meter davon entfernt, in so einem Wassergraben, aber okay.
Ganz genau. Ja, ich glaube, es ist die Hyrule Ranch, nennen die das.
Ja, stimmt, das kann sein, ja.
Ja.
Ja. Fand ich auch nicht schlecht, dass ich da das übersehen habe irgendwie, aber okay. Ja.
Wie gefällt das Spiel denn insgesamt?
An sich macht es mir Spaß. Es ist ein interessanter Mix, weil sowas hat man ja bisher noch nicht wirklich gespielt. Also man spielt ja jetzt Zelda zum ersten Mal und ist es ein bisschen was anderes, als das früher war mit Link, weil man ja mehr oder weniger indirekt kämpft. Aber mir macht Spaß. Es ist interessant, diese ganzen Fähigkeiten zu erlernen, die ganzen Möglichkeiten, die man dadurch bekommt, sei es häufig, dass man Bettentreppen baut oder zumindest kam es mir so vor, oder halt dann doch mal gewisse Gegner nutzt, die einem helfen. Also ich finde, es macht Spaß bisher.
Ja, kann mich nur anschließen. Hat man ja letzte Woche Podcast schon gehört. Ich bin mittlerweile durch mit dem Spiel.
Mhm.
Ich finde es, also mir gefällt es richtig gut. Ich finde es super. Ja. Genau. Hast du noch was gespielt?
Ja, ansonsten habe ich noch, was ich euch beim letzten Mal, als ich dabei war, erzählt hatte, schon beim Podcast weitergespielt, Age of Mythology Retold, das Remaster vom 2002 erschienenen Echtzeit-Strategiespiel, der Abwandlung oder halt im Spin-off von Age of Empires und ich hatte schon damals mit dem Original richtig viel Spaß und das habe ich auch jetzt mit diesem Remaster. Also hauptsächlich bisher habe ich nur die Kampagne gespielt, aber die Missionen teilweise sind da wirklich interessant erweitert worden und ist wirklich interessant zu spielen.
Ja.
Ich spiele es auf der Steam-Version und wie ich das so sehe, glaube ich, kann ich dann an dir weitergeben, glaube ich.
Ja, genau, weil ich habe es nämlich auf der Xbox gespielt.
Okay. Das finde ich interessant, weil ich kenne es halt nur von dem PC, weil ich habe auch damals das Original nur auf dem PC gespielt und ich glaube, das spielt sich dann, glaube ich, ein bisschen anders mit Controller.
Ja, also ich kann es früher auch nur vom PC. Ich kannte auch nicht, es gab schon mal eine Neuauflage von dem Spiel vor ein paar Jahren.
Okay.
Das wesentlich klarer ein Remaster war, das jetzt ist, wie du schon gesagt hast, ja ein paar Sachen angepasst und so weiter. Es bewegt sich irgendwo zwischen einem Remaster und einem Remake,
ja,
habe ich das Gefühl. Weil es ist jetzt kein komplett neues Spiel in dem Sinne und auch also kein richtiges Remake, aber es ist mehr als ein Remaster, weil sie dann doch ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt haben.
Ja, stimmt.
Gerade wenn man es mit dem letzten Remaster-Vergleich fällt das auch nochmal auf. Ja, wie du gesagt hast, Xbox spielt ein bisschen anders. Ich habe keinen Mauszeiger oder sowas, wenn ich bewege. Stattdessen bewege ich mit dem linken Stick einen in der Mitte des Bildschirms befindlichen Cursor. Das heißt, ich scroll auch immer die Karte automatisch damit, wenn ich ihn bewege. Und mit dem wähle ich halt alles aus. Halte ich die A-Taste, bildet sich um diesen Kreiscursor ein Kreis und alle Einheiten, die sich in diesem Bereich dann befinden, der immer größer wird, die Einheiten wähle ich dann halt auch aus. Vieles läuft dann über Einzelauswahl. Zum Beispiel über das Steuerkreuz kann ich zum Beispiel schnell zu Bauern wechseln, die untätig sind, oder zu meinen Helden wechseln und sowas. Und die Schultertasten geben besondere Befehle. Wenn ich die linke Schultertaste halte und X drücke, komme ich in das Fähigkeitenmenü von den Helden, den ich gerade ausgewählt habe. Also da kann ich dann diese besonderen Fähigkeiten, die Helden dann haben, ausführen. Und auch das, wenn ich zum Beispiel das Haupthaus, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt.
Das Dorfzentrum, glaube ich.
Genau, Dorfzentrum. Ja. Wenn ich das ausgewählt habe und die Schultertaste halte, ich glaube, die rechte ist das dann, die rechte Trigger, also die hintere Schultertaste ist gemeint, dann erscheint ein Kreismenü, in dem ich dann so Sachen auswählen kann, wie Bauer bauen zum Beispiel oder Zeitalter wechseln. Und auch das, also vieles ist, wie gesagt, über diese Schultertasten gelöst, über die hinteren vor allem. Und da dann in Kreismenü, in einem sehr, sehr gut funktionierenden Kreismenü. Also ich hatte bisher keine Probleme damit, da zurechtzukommen. Würde noch interessant, wenn ich merke, ich habe noch nicht so weit gespielt. Ich bin gerade erst der zweiten Mission der ersten Kampagne. Also ich hab's, und das wird noch interessant, wenn das mit den Schlachten ein bisschen mehr wird. Das war schon in der ersten Mission ein bisschen, ich sag mal, nicht hakelig. Es hätte mich wahrscheinlich auch mit der Maus manchmal ein bisschen mehr gestresst, weil da halt so viel passiert ist. Aber da bin ich mal gespannt, wie das dann wird, wenn noch mehr, wenn ich eine größere Siedlung habe und richtig viel passiert und so weiter, gerade auch außerhalb der Kampagne, wenn ich immer nur ein Gefecht spiele, wie sich das dann spielt. Mhm. Aber ich muss sagen, so rein von meinem Gefühl her, haben sie das schon sehr gut umgesetzt auf den Controller.
Okay, das ist gut zu hören, ja. Weil das fällt mir jetzt auch noch gerade auf. Eine Sache, die ja auch im Podcast letztens angemerkt habe, wo ich auch ein bisschen sage, so hätte man auch anders machen können bei Echoes of Wisdom mit dem Menü, was ja auch schon Breath of the Wild und Tears of the Kingdom hat. Ich glaube, wenn man das vielleicht auch mit so einem Kreismenü gemacht hat, was man dann so gruppiert hätte, vielleicht wäre das auch ein bisschen praktischerer gewesen.
Ja, das haben Emil und ich im Podcast gehabt, dass wir es ganz praktisch gefunden hätten, dass das Menü ein Rastermenü wäre mit Kategorien. Das heißt, wir hätten dann wirklich so, wie es jetzt ist, aber eingeteilt in Monster oder Gegner, Gegenstände.
Das fiel mir gerade so auf.
Die können auch hoch und runter scrollen in diesem ganzen Ding. Und da finden wir dann die verschiedenen Kategorien. Wenn wir als erstes mal Gegenstände, dann kommt Gegner, nächste Kategorie dann was weiß ich was. Dass man dann mehrere Kategorien hat, das würde übersichtlicher machen. Klar, man kann jederzeit ins Lexikon wechseln, auch wenn man das gerade offen hat, einfach Plus drücken und dort auswählen. Da sind die dann auch sortierter, die Sachen. Wird gerade, wenn man es in Kämpfen, ich sag mal bei Bosskämpfen, wird es später gerade deutlich praktischer, darüber auszuwählen. Ja. Auch wenn das Spiel natürlich pausiert. Aber wir müssen ja auch die Taste immer halten, um das Menü offen zu lassen.
Na, wird auf Dauer anstrengend.
Ja, es ist immer gut, es gibt ja zwei Varianten. Man kann über Steuerkreuz rechts oder über die linke Schultertaste gehen. Das ist immerhin etwas. Ja. Also man kann mit beiden dieses Menü öffnen. Aber trotzdem, da hätten sie ein bisschen besser in der Menüführung sein können, Zelda. Da stimme ich dir voll und ganz zu.
Es fiel mir nur gerade so ein, da war ich da was, es fiel mir so im Hinterkopf, da war ja was mit Menüführung, bei Konsolen ist ja nicht ganz so einfach dann.
Ja.
Besonders bei vielen Optionen.
Genau, es kommt immer aufs Spiel. Ich muss sagen, mittlerweile funktionieren die viele Strategiespiele schon recht gut auf Konsole. Nicht alle. Es gibt immer noch Spiele, die ich immer auf dem PC bevorzugen würde mit der Maus, weil ich einfach da merke auch. Aber ich habe auch schon Spiele mit Controller gespielt, bei denen ich sage, ja, die funktionieren wirklich so gut mit Controller, dass ich da jetzt nicht den Controller zwingend bevorzuge, aber dass ich jetzt auch nicht sage, dass ich jetzt mit dem Controller so schlecht zurechtkomme, dass ich das jetzt nicht spielen will oder dass ich dadurch keinen Spielspaß habe. Hängt immer vom Spiel ab natürlich und was für ein Spiel es ist. Aber hier bei Age of Mythology, was wohl auch schon bei der Age of Empires 3 Version für, oder bei Age of Empires 2 Version, ich weiß gerade nicht mehr, 3 war es glaube ich, für die Xbox wohl auch schon der Fall gewesen ist, das habe ich jetzt nicht gespielt, deswegen kann ich es nicht sagen, Aber schon da soll das wohl der Fall gewesen sein, dass das so gut war von der Steuerung her, also für ein Konsolenspiel dieser Art. Man muss ja auch immer sagen, es ist natürlich kein PC mit einer Maus. Was mich jetzt frage, was ich noch gar nicht ausprobiert habe, ob ich eine Maus anschließen könnte. Das hat mich nämlich letztens beim RPG Maker Wiz für die Switch überrascht. Ich kann eine Maus anschließen und das ganze Spiel mit der Maus
Ah,
steuern.
okay. Das ist natürlich
Den
dann
kompletten RPG
praktisch,
Maker mit der
ja.
Switch, natürlich nur übers Dock logischerweise. Und da habe ich es mit Erik auch schon drüber gesprochen. Ich will das demnächst mal ausprobieren, ob ich eine Tastatur anschließen kann und die Texte mit der Tastatur eingeben könnte. Wenn das möglich ist, wäre das natürlich super praktisch.
Ja, das stimmt, weil eine Tastatureingabe mit langen Texten ist wirklich umständlich. Das erinnere ich mich gut dran damals bei Animal Crossing. Da war es ja auch schon so, wo sie, glaube ich, dann irgendwann Tastaturen dann da verfügbar gemacht hatten. Auf der Wii
Ja.
schon damals.
Und deswegen, also es wäre cool, wenn das möglich wäre. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil das würde den RPG Maker auf der Switch nochmal ein ganzes Stück anheben. Der Test ist schon erschienen. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht gehabt an diese Möglichkeit. Habe nur die Maus ausprobiert gehabt. Aber eine Tastatur wäre nochmal ein ganz, ganz großer Pluspunkt für die Version. Genau. Aber gut. Ich würde dann mal zu meinem nächsten Spiel übergehen. Murder is Game Over, Dead Killer. Wird jetzt wahrscheinlich den meisten nichts sagen. Ist schon der zweite Teil. Murder is Game Over war der erste Teil. Ist ein, ja, ich sag mal, Indie-Spiel. Man könnte vom Grafikstil sagen, es kommt schon an diese RPG-Maker-Spiele ran, also 16-Bit-Spiel. Und ich würd mich auch nicht überraschen, wenn jetzt in irgendeinem Baukasten gebaut wurde wie RPG-Maker. Was jetzt nicht negativ gemeint ist. Man spielt halt einen Detektiv mit seinem Hund und muss in einem Fall ermitteln, einem Mordfall. In einem, ich sag mal, überschaubaren, der Ort ist überschaubar, es gibt auch eine überschaubare Anzahl an Charakteren. Vorwiegend geht es darum, halt wirklich die Charaktere zu befragen, alles zu erfahren, ein paar Beweise zu finden. Und es ist auch eher linear, wenn ich bestimmte Sachen nicht gefunden habe, nicht mit allen geredet habe, geht es auch nicht weiter in der Story. Und erst zum Ende, wenn es dann an die Auflösung des Falls geht, kommt wirklich da sowas, bei dem dann ich das Ganze, was ich an Beweisen und so gefunden habe und Aussagen, nochmal mir selbst ins Gedächtnis rufen muss, weil dann muss ich Fragen beantworten und also kommen Fragen und ich muss die richtige Antwort auswählen, was wiederum dazu führt, ob die Anwesenden meine Beweisführung und auch den ich dann am Ende als den Verdächtigen beschuldige, annehmen oder eben nicht. Also ob ich den Fall lösen kann. Ist jetzt kein sonderlich überragendes, also umfangreiches Spiel, meine ich damit. Dauert, glaube ich, 2 Stunden, 3 Stunden oder so. Mehr wird man dafür nicht brauchen. Ist eher so ein kleines, nettes Krimi-Adventure auf der Switch. Ich habe beide Teile ganz gerne gespielt. Kann ich so sagen. Ja. Sind kurzweilig. Ja, und dann habe ich noch Zero the Kamikaze Squirrel gespielt. Das ist ein 90er Jahre Jump and Run. Ich habe schon mal über Arrow the Acrobat geredet, Teil 1 wie Teil 2, weil die sind nämlich im September und August für die Switch erschienen. Und Zero the Kamikaze Squirrel kam dort auch vor als Handlanger des Oberbösewichts und jetzt hat er sein eigenes Spiel, also dann halt nachträglich noch sein eigenes Spiel bekommen gehabt in den 90ern auch. Und es ist halt wieder ein Jump'n'Run. Also so ein klassisches 90er Jahre Jump'n'Run-Ding für Mega Drive und Super Nintendo. Sieht schick aus, ist wirklich auch ganz spaßig. Ja. Und gibt es jetzt auch für die Switch. In der recht typischen Neuauflage. Es gibt Cheats, es gibt Rückspulfunktionen und so weiter und so fort. Genau. Und abschließend möchte ich nochmal Astrobot erwähnen. Ein absolut fantastisches 3D-Jump'n'Run.
Ja, habe ich auch viel Positives gehört. Würde ich eine PlayStation 5 in meinem Besitz haben, würde ich es auch spielen, aber das habe ich leider nicht.
Also das Spiel ist wirklich gut. Ich würde sogar sagen, es übertrumpft einige Mario-Spiele für mich. Und ich habe heute vor allem 4 Herausforderungslevel, die ich so zufällig gefunden habe, gespielt und die sind schon teilweise echt knackig. Also da die dann zu schaffen, das ist huhuhu. Zumal ein Fehler, Tod und von Anfang des Levels wieder spielen. Die sind aber auch nicht so lang, muss man dazu sagen. Also sie sind in der Länge überschaubar. Aber super Spiel, kann ich wirklich nur sagen. Also ganz, ganz toll.
Ja.
Ja. Genau. Aber das war's. Mehr habe ich jetzt nicht gespielt.
Alles klar.
Gut. Ja, damit sind wir durch. Nächste Woche gibt es dann im Podcast Nummer 563 Castlevania Franchise Teil 4.
Ein
Wir werden also
Gruselthema
passend zum.
passend zur Jahreszeit.
Ganz genau. Und da werden wir über Castlevania reden, über drei Spiele wieder. Und da dürft ihr euch drüber freuen. Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr den Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.